Inforadio Podcast.
Wenn man vom Autobahndreieck Funkturm Richtung Potsdam unterwegs ist, auf der AWUS, dann kann man die Reste noch sehen. Die Tribüne zur Rechten ist grau und verdreckt und mit Graffitis übersät. Der Turm eines Motels steht, aus der Zeit gefallen, zur Linken, mitten in einem der meistbefahrenen Autobahndreiecke Deutschlands. In den glorreichen Zeiten hatten von dort oben Zielrichter geschaut, wer am Ende eines Rennens als Erster über die Ziellinie fuhr. Die glorreichen Zeiten, das waren für die AWUS die 30er Jahre, als die Rennwagen mit bis zu 400 Kilometer pro Stunde entlang rasten und mehr als 300.000 Zuschauer kamen. Die AWUS war die schnellste, aber auch die gefährlichste Rennstrecke Deutschlands.
Also wir waren wirklich, wie man so sagen soll, in einer Zeit, die Pioniere.
Heißt es draufhalten und warten, bis die nächste Kurve kommt.
380 auf einer Geraden, dann ist das unvorstellbar.
Wie Sandsäcke auf die Schultern bekommt, weil man in die Sitze runtergedrückt wird.
Murmelte man schon damals hinter den Kulissen, mit der Kurvenkonstruktion stimme irgendetwas nicht.
Von der Bahn regelrecht geblasen worden.
Ich dachte einfach, mein Gott, jetzt hast du hier Pech. Hier stirbst du.
Ganz Berlin war auf den Beinen in Richtung AWUS.
In Abseits blicken wir in dieser Woche zurück auf die legendäre Berliner Rennstrecke. Im Studio begrüßt sie Jakob Rüger. So ähnlich muss es geklungen haben an diesem Samstag, dem 24. September 1921, beim ersten offiziellen Rennen auf der AWUS. Originale Tonaufnahmen von damals gibt es nicht mehr, aber Zeitzeugen haben berichtet, dass es an der 19 Kilometer langen Strecke wohl nicht nach Öl, sondern eher nach Fett gerochen hat. Als Treibstoff wurde überwiegend Rizinusöl getankt. Ein paar wohlhabende Autobesitzer hatten 1909 beschlossen, eine Automobil-, Verkehrs- und Übungsstrecke, kurz AWUS getauft, in den Grunewald zu stampfen, damit man ungestört von Fußgängern und Kutschen fahren konnte. 9 Kilometer vom Funkturm bis nach Nikolassee und wieder zurück. Eine Strecke von bemerkenswerter Schlichtheit. Fritz von Opel trug sich in seiner Hausmarke als erster Sieger am 24. September 1921 in die Annalen ein. Der Triumph auf der schnurgeraden Strecke war nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht ein Meilenstein. Die AWUS, auf der fortan Fahrzeuge neu entwickelt und getestet wurden, verschaffte dem wichtigen Wachstumszweig der Automobilproduktion den entscheidenden Antrieb.
Zuletzt ist die Anlage wieder ein Beweis für deutschen Fleiß und deutsche Leistungsfähigkeit. Die vielen Ausländer, die die Fahrstrecke besichtigt haben, fanden nicht genug Worte des Lobes und der Begeisterung. Und sie sollen erkennen, dass es mit Deutschland wieder bergan geht.
Die Anfangseuphorie, wie sie die Berliner Morgenpost zum Ausdruck brachte, hielt nicht lange an. Das Interesse an Autorennen verflachte und die Mautgebühren für die erste Autobahn der Welt war für Privatleute zu hoch, erklärt Malte Jürgens, Herausgeber der Zeitschrift Auto, Motor und Sport.
Im Bereich der Nordkurve war ein Tor, durch das alle fahren mussten, die auf die AWUS wollten. Und man musste für eine einmalige Fahrt sage und schreibe 10 Reichsmark bezahlen. 10 Mark. Und das war eine unglaubliche Menge Geld. Eine Vierteljahreskarte hat 1000 Mark gekostet. Und das war für den Beginn der 20er Jahre einfach eine absolute Unsumme.
Es dauerte bis 1926. Der erste große Preis von Deutschland sorgte für einen neuen Boom im Autorennsport. Richard Kitschigen, inzwischen verstorbener ehemaliger RIAS-Reporter, erinnert sich.
Wie man in der zeitgenössischen Presse nachlesen kann, es war ein Ereignis für ganz Berlin. Ganz Berlin war auf den Beinen in Richtung Grunewald, in Richtung Grunewald-Piste, in Richtung AWUS.
300.000 Menschen waren an der Strecke. Es war ein gesellschaftliches Ereignis.
Wo man hinsieht, bekannte Namen, bekannte Erscheinungen. Da ist Staatssekretär Lammers mit seiner Frau im Kornblau. Weiter Staatssekretär König. Seine junge blonde Gattin hat ein hellblaues Leinenkleid an.
Die Zuschauer erlebten bei heftigem Regen ein legendäres Rennen. Der spätere Sieger Rudolf Caracciola hatte am Start noch große Probleme.
Los! Aus! Schieben!
Brüllt der Fahrer des weißen Mercedes mit roter Bauchbinde und der Startnummer 14. Aber sein bulliger Beifahrer ist längst hinausgesprungen, stemmt seine breiten Schultern gegen das Heck. Gas, wieder Gas. Der Motor will nicht. Nochmal, Kupplung, Gas, da! endlich ein Blubbern und Rütteln der Achtzylinder kommt. Mit fast einer Minute Verspätung jagt Rudolf Caracciola seinen Konkurrenten hinterher.
Wir sind in der letzten Runde. Die Reihenfolge ist immer noch 33, Caracciola, 31, Brauchitsch, 42, Stuber und 43, Stuck. Stuck, von dem ich Ihnen vorhin berichten konnte. Eben ist Caracciola wieder da. Sie gehen in die Südschleife hinein, an uns vorbei, immer in der gleichen Reihenfolge hinter uns in die Kurve. Wir beeilen uns, mit unserem Mikrofon auf die andere Seite des Turms zu kommen. Wieder das gleiche Bild, das wir Ihnen immer berichten müssen. Nein, nein, nicht das gleiche Bild. Diesmal hat sich auch in der Kurve der Abstand und der Vorsprung von Caracciola vor Brauchitsch nicht vergrößert. Brauchitsch liegt ihm jetzt ganz, ganz dicht auf der Ferse beim Ausgang aus der Kurve. Und so bleibt es für unser Auge. Jetzt die Gerade entlang, soweit wir gucken können. Nicht einen Zentimeter gelingt es Caracciola, weiter von Brauchitsch wegzukommen.
Am Ende gewinnt Caracciola in seinem Alfa Romeo sensationell den großen Preis von Deutschland. Die Fahrer fuhren ohne Sicherung, Gurte oder Schutzhelme. Bei dem Rennen starben ein Beifahrer und drei Streckenposten. Heute unvorstellbar befeuerte diese Tragödie die Faszination der Avus. In den 30er Jahren wird der Hamburger Offizierssohn Manfred von Brauchitsch der neue deutsche Rennstar.
Rennen führt immer noch Caracciola auf Alfa Romeo vor von Brauchitsch auf seinem Stromlinien Mercedes-Benz. Das ist eine Überraschung, meine Damen und Herren. Eben kommt der silberne Pfeil des Manfred von Brauchitsch, schwingt in die letzte Kurve hinein mit Vollgas. Jetzt kommt schon der Kompressor.
Vor allem die Nazis erkannten den Propagandawert von Rennfahrern, erinnerte sich von Brauchitsch.
Also wir waren irgendwelche Figuren, denen es gilt nachzueifern. Sie haben uns bewundert. Die Helden waren natürlich insofern für die Jugend geschaffen, weil man eben für die Zukunft, was man vorhatte, man hatte ja den nächsten Krieg schon wieder vor, da braucht man natürlich Helden, die sich opfern und die Mut zeigen.
Und Mut brauchte man auf der Avus. Mit bis zu 400 km/h jagten die Fahrer ihre raketenähnlichen Fahrzeuge über die Piste.
Und von Brauchitsch auf Stromlinien Mercedes-Benz nähert sich jetzt dem Ziel.
Zeitzeuge Werner Rottenberg erinnert sich an sein erstes Avus-Rennen.
Das war im Jahre 1936, da war ich also 12 Jahre alt. Da bin ich mit meinem Vater zu meinem ersten Automobilrennen gegangen. Und da haben wir auf der Geraden gestanden, Richtung Hüttenweg also hier, für Reichsmark 360. Das ist schon Wahnsinn gewesen, weil ja die Fahrzeuge 400 km/h auf der Geraden fuhren. Und da wir ja auch nur dort einen Stehplatz hatten, dann zischten die eigentlich nur an einem vorbei. Aber das Erlebnis und der Sound, das war schon eine tolle Erinnerung.
Um die Rundengeschwindigkeiten weiter zu erhöhen, wurde 1937 die alte Nordkurve durch eine überhöhte, 43,6 Grad steile und aus Ziegelstein gemauerte Steilkurve ersetzt. Die Avus hatte eine neue, gefährliche Attraktion.
Man fährt dauernd Riesenrad und statt des Himmels sieht man nur Grau in Grau. Man verliert zu schnell die Orientierung.
Immer wenn er aus der Steilwand herauskommt, dann schaltet er, zieht den Wagen wieder hoch, gibt Gas und jagt nun dem grünen Kugel.
Ja, natürlich, ja, die Avus Nordkurve. Das kann man heute gar nicht mehr vermitteln, wie das ist, wenn man dann wie Sandsäcke auf die Schultern bekommt, weil man in die Sitze runtergedrückt wird.
Erinnerte sich die ehemalige Rennfahrerin Heidi Hetzer. Die Fahrzeuge wurden immer schneller, die Rekorde wurden gebrochen, auch von Mercedes-Fahrer Bernd Rosemeyer.
Das Ziel erreicht! 1 Kilometer in 8,8 Sekunden! Bernd Rosemeyer hat die 400-Kilometer-Grenze überschritten!
Unvorstellbar. Das sind Bereiche, die man sich auch als normaler Mensch auch heute nicht vorstellen kann. Wenn Sie auf einer Autobahn 250 fahren, dann ist das so eine Menge Holz. Das ist ganz schön schnell. Da müssen Sie schon aufpassen. Und wenn Sie überlegen, Sie fahren 380 auf einer Geraden oder bei den Weltrekordversuchen fahren 438, dann ist das unvorstellbar,
sagte sein Sohn Bernd Rosemeyer im Rückblick Ende der 80er Jahre. Durch die Nordkurve wurde die Avus zur gefährlichsten Rennstrecke der Welt. Schon nach den ersten Rennen murmelten die Fahrer hinter vorgehaltener Hand, mit der Kurvenkonstruktion stimme etwas nicht, der Radius sei zu klein. Offiziell beschwert hat sich niemand. Immer wieder trieb es die Autos aus der 12 Meter hohen Steilkurve heraus. Es kam zu spektakulären, teils tödlichen Unfällen.
Am Ende der zweiten Runde sahen wir ihn mit einem enormen Speed, gefolgt von seinem Markengefährten Graf Berge von Trips, in die Nordkurve hineingehen. Etwa auf dem Scheitelpunkt der Nordkurve, also genau in der Mitte, bäumte sich der Wagen plötzlich hoch, überfuhr die Brüstung und schraubte sich wie eine Kaskade in den Himmel hinein. Der Wagen schlug im Fahrerlager auf, setzte drei andere dort parkende Privatwagen in Brand und brannte aus.
Der Franzose verliert auf der nassen Piste die Gewalt über sein Fahrzeug, überfuhr den gelben Gefahrenstreifen, der Wagen zerschellte in Höhe einer Fahnenstange am Kurvenrand. Aus. Jede Hilfe für den verunglückten Rennfahrer kam zu spät.
Die Nordkurve wurde im Volksmund zur Mordkurve. 1959 war sogar die Formel 1 für den Großen Preis von Deutschland zu Gast. Und wieder kam es zu einem Unfall. Der damals einzige deutsche Formel 1-Fahrer Hans Herrmann kam von der Strecke ab, raste mit 200 km/h in einen Strohballen und überschlug sich.
Was man da denken kann, ist ja unheimlich viel noch, denn es war ja damals eine, vom Rennen her gesehen, eine ganz gefährliche Zeit. Und ich dachte einfach, mein Gott, jetzt hast du hier Pech, hier stirbst du.
Die Zuschauer wie Werner Rottenberg trieb es jedoch gerade wegen der spektakulären Nordkurve zu Tausenden an die Piste.
Wir waren stolz, damals in Deutschland die schnellste Rennstrecke der Welt zu haben. Da war die Steilwand natürlich etwas Besonderes, weil natürlich die Rennwagen hier mit hoher Geschwindigkeit durchgefahren sind. Aber damals war es eben die Zeit, der Rausch der Geschwindigkeit.
Doch die Haltung änderte sich. Die Avus mit der spektakulären Steilkurve war den Verantwortlichen und dem Verband längst zu gefährlich.
Seit 1963 verweigerte die Internationale Sportkommission Rennstrecken mit Steilkurven das Prädikat für internationale Meisterschaften und Pokalläufe.
1967 wurde die grausame Attraktion demontiert. Für viele Fans und Rennfahrer verlor die Avus damit ihren Reiz. Und beinahe wäre es schon 1974 aus gewesen mit der Rennstrecke.
Der Tod der Avus,
titelte die BZ am 3. Oktober, nachdem die Anwohner die Einhaltung von Lärmschutzvorschriften eingeklagt hatten. Aber der mächtige ADAC erreichte doch noch einen Vergleich. Der Berliner Umweltsenator musste dreimal im Jahr eine Ausnahmegenehmigung erteilen. So knatterten zum Beispiel die Motorräder vom Funkturm in Richtung Nikolassee.
Vom Conti-Turm an Start und Ziel auf der Avus melden wir uns mit unserem zweiten Bericht vom Rennen für Motorräder mit Seitenwagen bis 500 Kubikzentimeter.
Bis Ende der 90er Jahre fanden Rennen mit Tourenwagen und Nachwuchsformelwagen statt. Es blieb spektakulär. So überquerte bei der deutschen Tourenwagenmeisterschaft der BMW von Dieter Quester einmal funkensprühend die Ziellinie auf dem Dach, was immerhin noch für den dritten Platz reichte. Ein gewisser Michael Schumacher feierte 1989 seinen dritten Platz beim Formel-3-Rennen auf dem schmalen Siegerpodest der Avus vor den grauen großen Tribünen mit den Holzbänken. 1999 war dann endgültig Schluss. Ein letztes Mal fuhren Rennwagen über die Avus.
Legendäre Originalrennautos aus allen Himmelsrichtungen unter viel Mühe herbeigeholt. Das sind die Magneten der Abschiedsfeier mit Show und Unterhaltung. Die feierliche Stimmung soll den Abschiedsschmerz lindern, so Gerhard Gottlieb beim ADAC Berlin-Brandenburg zuständig für den Motorsport.
Es ist ein Abschied natürlich mit Schmerzen verbunden, aber vor dem Hintergrund, dass diese Strecke schlicht und einfach nicht mehr zeitgemäß ist, ist der Abschied wirklich nun nicht tränenreich, sondern eine Episode geht zu Ende und die nächste beginnt.
Der Lausitzring ersetzte die Avus als Rennstrecke. Werner Rottenberg, der 1936 sein erstes Avus-Rennen gesehen hatte, fuhr fortan nur noch im Privatwagen an den Tribünen vorbei.
Als wir Abschied nehmen mussten in den 90er Jahren, da waren wir alle sehr, sehr traurig. Und da brach so eine kleine Welt für uns zusammen. Ein bisschen Erinnerungen natürlich hat man immer. Erinnert sich, ach, die Stelle kennst du ja, da bist du selber mal gefahren oder da hast du als Sportrad gestanden. Aber ansonsten ist die Zeit schon darüber hinweggegangen.
Die langgezogene AWUS-Tribüne modert vor sich hin. Das einsturzgefährdete Dach wurde entfernt. Heute rasen nur noch die Berliner trotz Tempolimit die A115 entlang. Auf der ehemals schnellsten und gefährlichsten Rennstrecke der Welt, die vor 99 Jahren ihre Einweihung feierte. Das war Abseits für diese Woche. Danke fürs Zuhören, sagt Jakob Rüger.
Inforadio Podcast.